spiritualité.
Ganz herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wieder zu einer interessanten Spiritualitätssendung mit Anna-Maria Malkusch. Wir haben hier 3 Sendungen über das Verständnis von unserem Glauben, heute der 2. Teil. Und da geht es jetzt um Israel, die ewige Liebe und der Augapfel Gottes. Was hat das mit mir zu tun? Begrüße dich ganz herzlich, Anna-Maria.
Und ich begrüße euch und auch das Publikum, alle, die zuhören. Das sind wir schon gewohnt. Ich freue mich, da zu sein.
Schön, dass du den weiten Weg von Bremen hierher wieder unter die Räder genommen hast und rechtzeitig eingetroffen bist. Du hattest eine intensive Woche. Schön, dass du da bist. Ja, Israel, die ewige Liebe Gottes und der Augapfel Gottes. Was hat das mit mir zu tun? Gott hat das Volk Israel ja wirklich nie verworfen. Das muss man ganz deutlich sagen. Und da gibt es Theorien, die von einer Ersatztheorie ausgehen, dass Israel verworfen worden ist und jetzt das neue Volk Gottes die Kirche ist, also die Christenheit. Aber das entspricht nicht dem biblischen Befund. Das darf man nicht unterstützen. Das ist nicht das Richtige. Ja. Es bleibt das auserwählte Volk. Aber der Weg führt natürlich zu einer Versöhnung von Synagoge und Kirche. Ja. Das ist das große Geheimnis, das dahinter sind. Ja. Und es gibt ja gerade auch viele jetzt messianische Juden. Für mich wie irgendwie ein Zeichen, dass der Herr da wirklich am Werk ist.
Oh, absolut.
Auch wenn jetzt nicht messianische Juden gar keine Freude haben an den messianischen Juden und ihnen aus dem Weg gehen und auch kein Dialog stattfindet. Mhm. Aber es ist für mich irgendwie ein Zeichen der Zeit.
Ja, absolut. Ich möchte das auch ganz kurz aufgreifen, bevor ich euch wieder den Bibelvers, den ich bekommen habe, für euch weitergebe. Ich denke, diese Einführung ist eine hervorragende Brücke. Wir sind so schnell mit dem Verurteilen, alle. Ja, also die Juden auf die messianischen Juden, wir auf die Juden. Und so ist die Ablehnung, die natürlich auch tiefe, tiefe Wunden hat, tiefe Verletzungen hat, die gehen in die Geschichte hinein, nicht nur Holocaust, nicht nur das Dritte Reich, es geht wirklich auch in die Inquisition, es geht in Pogrome. Es hat eine lange, lange Geschichte und das geht nicht darum, dass wir sagen, ja, irgendwann müssen wir vergessen, sondern dass uns die Wissenschaft selbst bestätigt hat, dass all diese Dinge in unseren Genen verhaftet sind, in den Genen abgespeichert sind, auch der Schmerz, der damit verbunden ist. Und auch wenn wir jetzt heute eben nicht dieses Thema haben über Wunden, Schmerz, Verletzungen, auch im Globalen, also für ein ganzes Volk, für eine Nation, die dadurch auch ihre Identität geraubt bekommt, so müssen wir doch bedenken, dass diese Vorsicht von den Juden, die sich natürlich auch schon sicher in dem Licht sehen, das auserwählte Volk. Aber ich zitiere hier Doron Schneider, der Sohn von Ludwig Schneider, der sehr viel in Deutschland auch arbeitet, viel geschrieben hat, auch über Israel und die Beziehung hier zu den Nationen, zu Deutschland, der ganz klar sagt, spreche mal Juden in der Welt, aber vor allem in Israel an, ob sie wirklich das immer so sein wollen. Und viele sagen heute wieder, wie schon vor 100 Jahren, es hat uns doch nur Nachteile gebracht. Wir sind doch immer durch den Antisemitismus, durch die Ablehnung, durch all das, was uns vorgeworfen wird und was aber fast oft zumindest der Grundlage auch gebärt, was haben wir denn getan, dass wir dermaßen verfolgt werden bis in die heutige Zeit zurück? Und wenn Sie sich im religiösen Bereich von den orthodoxen und den ultraorthodoxen Juden eben auch sehen, dann sehen Sie sich als Bewahrer der Schrift, als Bewahrer der Tora. Die Hörer, die schon ein paar Sendungen vielleicht gehört haben, wissen, Tora sind die 5 Bücher Mose, aber Tora bedeutet eigentlich Buch der Anweisungen, Buch, der Richtlinien, die Gott uns gibt, damit wir miteinander klarkommen, damit wir in seiner Beziehung zu Gott, ja wie Adonai, klarkommen. Die 10 Gebote sind so das Herausragendste, das wir eben auch kennen. Und die Juden und die ultraorthodoxen Juden sehen sich eben als Bewahrer dieser Wahrheit, als Wächter, als Hüter eines absolut kostbaren Schatzes, der buchstabengetreu eingehalten werden muss. Und sie können, und das hat aber mit dem Wort Gottes sogar da schon zu tun bei den Propheten, wo er sagt, dass ihnen eine Decke auf die Augen gelegt wird, also auf den Kopf gelegt wird, dass sie nicht erkennen, bis die Fülle der Nationen, bis die Fülle der Menschheit das Evangelium eben auch erkannt hat. Wir dürfen das nicht ganz aus dem Kopf verlieren, warum gelegentlich so eine Sturheit und Widerspenstigkeit da ist, sich auf etwas einzulassen, wo sie innerlich noch nicht damit konform gehen können. Es gibt heute, ich bin ja sehr viel in Israel, es gibt heute eine ganze Reihe Rabbiner, das ist ja wie bei uns die Priester, eben auch, die sehr wohl Yeshua HaMashiach, also Jesus Christus von Nazareth, erkennen, aber sich noch nicht trauen, hier voranzugehen. Und wirklich auch ein Stück weit bisschen Angst über Repressalien und Verfolgung haben. Das will ich nur auch zum Verständnis mal weitergeben, dass wir nicht in den Gedanken verfallen, ja, sie wollen partout nicht und überhaupt. Es hat eine tiefe innere Überzeugung, wir sind auch Hüter, wir sind auch Wächter, wir müssen das Wort bewachen, weil sie aus dem Neuen Testament eben den Satz von Paulus ja in der Form noch nicht so kennen, dass das Wort allein, wenn es nur in der Gesetzlichkeit, also Gesetzlichkeit bedeutet hier Rechthaberei, benutzt ist, ist hart. Es kann dich wie ein Schwert, es kann dich wie ein Pfeil auch abschießen. Und auch wenn ich jetzt liebend gerne in die Folgen von harten Diskussionen und die Folgen für unsere Seele reinkäme, müssen wir doch bei Israel mal bleiben. Nur wir müssen uns das vor Augen führen. Sie versuchen, etwas zu bewahren, das ihnen wirklich auch anvertraut ist. Und Gott hat sein Volk nie verworfen. Da kommen wir eben jetzt hin. Wir müssen echt anfangen zu Anbeginn der Zeit, als wir Israel als Land noch gar nicht hatten. Aber wir hatten einen Abraham. Dieser Abraham kam aus einem schon besiedelten Gebiet, das in der Nähe vom heutigen Israel liegt, nämlich aus Chaldea. Das ist der Bereich Iran, Irak. Und dort war so viel, ist es heute noch, so viel Götzendienst, dass sich Gott eine Person herausgerufen hat und mal geschaut hat, wird er mir folgen, wird er mir gehorsam sein. Bitte, das, was im Alten Testament eben schon in der Tora beschrieben ist, das sagen alle Exegeten, ist eine Vorschau auf das, was im Neuen oder im Erneuerten, wie ich das letztes Mal auch vom Bund her erklärt habe, wie es dann weitergeht, wie es mit Jesus, mit Jeshua weitergeht, wie es mit uns weitergeht. Also dieses, ich suche mir erstmal eine einzelne Person und schaue, wie sie sich dem verhält, wenn ich mit ihr kommuniziere. Wir wissen von Abraham aus der Bibel, er hat's gehört. Verlasse deine Verwandtschaft, geh aus diesem ganzen Götzendienst raus in etwas, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Wir wissen auch für uns heute, dass Kanaan ein Begriff ist, eine Symbolik hat, nicht nur für das Land Israel, das daraus wurde, sondern für unser verheißenes Land. Und dort will ich dich zu einem großen Volk machen. So, dieser Mann hat gehorcht. Wir können jetzt in die Geschichte von Abraham und seinem Bund nicht weitergehen. Aber er hat eine persönliche Beziehung zu Gott. Er bekam einen Sohn, das war Isaak, und das war der verheißene Sohn. Auch das ist wichtig, dass wir uns das ins Gedächtnis zurückrufen. Es gibt zwei Söhne, die Abraham hatte, das war der Ismael, das war eben zu früh und mit der falschen Frau. Und Gott sagte ganz klar, nein, deine angetraute Ehefrau, nicht eine Konkubine, nicht irgendwas Menschliches, was ihr jetzt ein bisschen zur Beschleunigung haben wolltet, ist wichtig, sondern der verheißene Sohn. Und das war Isaak. Und Isaak hatte ebenfalls eine persönliche Begegnung mit Gott. Nach Isaak kommt Jakob, und jetzt fängt es ja an, interessant zu werden, was eben Israel insgesamt anbetrifft. Jakob hatte eine Entwicklung, und Jakob war auch erstmal Hebräer. Auch hier wieder Bezug zur früheren Sendung. Hebräer kommt vom hebräischen Wort Heber, etwas überschreiten, auf die andere Seite wechseln. Er hat das Alte verlassen, um das Neue eben in Anspruch zu nehmen. Und das war die Verheißung Gottes. Das, was ich deinen Vätern geschworen habe, Jakob, wiederhole ich zu dir, du bekommst ein Land. Du wirst es jetzt auch erleben. Ihr seid Fremdlinge noch dort, aber aus dir werden jetzt weitere Söhne hervorgehen. Auch hier geht's jetzt leider nicht. Es ist super spannend, diese 12 Söhne, von welchen Müttern sie kommen, welche Charaktereigenschaften, welche Segnungen sind da. Aber wir sehen hier Gottes Muster. Und das ist das, warum Israel für uns heute nach wie vor so wichtig ist. Es gibt ja so eine schöne Geschichte, dass es hieß, ja, Gott ging durch die ganze Welt und hat eben jemand gesucht, der seine Gebote, der seine Worte ernst nimmt. Alle haben abgesagt, ja, und haben erstmal gesagt, ja, was kriege ich dafür, was habe ich davon, und nur dieses kleine Ländchen, diese paar Personen hätten gesagt, ja, nein, ist alles okay, wir hören und wir tun, Schma Israel. Ist eine nette Geschichte am Rande, aber es betrifft ein bisschen das, was wirklich passiert ist. Diese Einzelpersonen, die mehr und mehr wurden, wir haben ja bei Isaak Jakob und Esau, wir haben also schon eine Verdoppelung. Bei Jakob ist es nicht nur eine Verdoppelung auf 4, was eigentlich der Fall war, sein wollte, wenn wir so die normale Potenzrechnung und Multiplikation sehen sollen. Durch die 2 zusätzlichen Frauen wurden es eben 12. Ismael, der eben von Abraham kam, der ist wirklich, weil nicht Sohn der Verheißung, eben beiseite gesetzt worden. Trotzdem, und das sollen wir für die Liebe Gottes für uns alle Menschen mal im Herzen behalten, trotzdem hat er der Mutter Hagar gesagt, ihr werdet nicht verhungern, nicht verdursten, ich werde auch aus Ismael 12 Stämme hervorgehen lassen. Aber sie sind nicht die Verheißenen. Ich will einfach nur Gleichberechtigung, auch Gerechtigkeit walten lassen. Aber das ist ganz wichtig für uns, es sind nicht die Verheißenen. Und wir haben tatsächlich bei den Ismaeliten, die es übrigens heute auch als Stamm noch gibt, und nicht alle Araber sind wirklich da reinzuziehen. Nicht alle kommen aus diesem Ismael heraus. Immer noch eine tiefe Wunde der Ablehnung. Es ist nun mal nicht schön, wenn hier aber durch menschliches Zutun nicht diese Vater-Sohn-Beziehung so gepflegt werden kann, weil es nicht der verheißene Sohn war. Wir müssen dadurch auch begreifen, wie ernst es Gott ist, seinen Willen, weil Plan, für uns alle durchzubekommen. Und er hat uns vor allem mit diesem Völkchen Israel, das ja aus Jakob, der einen Lebensweg mit hat, der war ja ziemlich störrisch, da hat er auch eine ganze Reihe von unschönen Eigenschaften gehabt. Aber nach der Begegnung mit Gott, nach dem Ringen, bekam er den Namen Israel. Und das ist bei allen zu beobachten. Ja, also Abraham wurde Abraham Das H wurde eingesetzt und das H steht für Gott. Wir haben also immer wieder, wenn wir wahrlich auch innerlich vom Charakter den alten Menschen verlassen, um in das Neue, was Gott uns gibt, auch hineinzutreten, in den Gehorsam hineinzutreten, bekommen wir im Geistigen auch einen neuen Namen. Steht übrigens auch in den Offenbarungen, in einem der Offenbarungsbriefe. Ja, wenn du mir folgst, und dann werde ich dir einen neuen Namen geben. Bei einem anderen Brief heißt es zum Beispiel, als Belohnung kriegst du eine Krone. Beim dritten, du kriegst einen weißen Stein. Schöne neue Sendung. Aber bleiben wir bei Israel. Diese Entwicklung von einem Einzelnen, dem ich persönlich, ich Gott Yahweh Adonai, persönlich begegne, werde ich mehr machen. Und anhand dieses Volkes, das daraus dann entstand, mit den 12 Söhnen und die sich dann multiplizierten, entstand ja wirklich das Volk. Und sie haben den Musterplan Gottes mit den Worten, die sie am Sinai bekamen durch Mose, diese 10 Gebote, haben sie einen Hochzeitsvertrag, also etwas, was wir als Braut ja das nächste Mal dann in der Sendung auch sehen wollen. Sie bekamen ein Angebot und dann gleichzeitig, wenn ein Hochzeitsvertrag geschlossen wird, eben auch die Richtlinien. Und das sind die 10 Gebote. Und sie wurden immer stärker. Ja, das war ja so eine interessante Geschichte. Die sind für die Nachbarstaaten, die gab's ja noch. Es gab die Kanaaniter, es gab die Philister, es gab die Heviter, die Jebusiter. Es gibt eine ganze Reihe Moabiter, es gab eine ganze Reihe von Ständen, die denen in der Umgebung überhaupt nicht wohlgelitten waren. Und trotzdem überlebte Israel nicht. Die entwickelten sich sogar in der Sklaverei in Ägypten. Ja? Aber sie haben eben einen großen Fehler gemacht. Gott hatte ihnen, und es ist für uns auch wichtig heute, den Auftrag gegeben, ihr seid abgesondert. Auserwählt heißt auch abgesondert. Wir stellen uns von unserem Sprachgebrauch heute so gerne vor, auserwählt ist Elite, auserwählt ist das Beste, auserwählt will ich auch sein, ich habe die ganzen Vorteile. Ja, auserwählt heißt, ich bin nur in den Segnungen. Aber dann haben wir den Bund nicht begriffen und ich empfehle dann jedem nochmal die letzte Sendung nachzuhören. Vor allem hat er gesagt, und das ist so wichtig, ihr seid mein Volk und ich will euer Gott sein. Und ich gebe euch die Anleitung, die es braucht, damit ihr mit mir in Beziehung bleiben könnt. Ihr seid für mich, für Yahweh, für diesen einzig wahren Gott, diesen Schöpfer, der die ganze Himmel, die Erde und alles, was darauf ist, geschaffen hat, ausgesondert. Und an euch möchte ich demonstrieren, auch der Welt, wie es gut gehen kann. Das war die Blaupause. Das war die Wunschvorstellung. Tja, und das Menschliche hat dann seinen Weg genommen. Er hat ganz klar gesagt, heiratet nicht in die Nachbarstaaten hinein. Lasst euch nicht durch die dortigen Götter und Götzen eben auch verführen. Wir haben letztes Mal kurz auf den Geist des Biliam eben auch hingewiesen, der ja für Verführung und für Götzendienst steht. Aber auch eben für die Isabel. Lasst euch nicht verführen, bleibt bei mir. Vom Bund her haben wir letztes Mal gehört, wir sollen ihm treu sein, wir sollen ihm gehorsam sein, also ihm anhangen. Wir dürfen Gott auch dienen und uns nicht nur dienen lassen. Wir dürfen ihn lieben. Also diese drei Säulen auch vom letzten Mal nochmal. Das hat er schon im 5. Mose 10,20 dem Volk Israel gesagt. Er hat ihnen auch ganz klar gesagt, ich werde 1000 Generationen segnen, wenn ihr mir nachfolgt und an meinen Geboten bleibt. Das sind Aussagen, die gelten für uns auch. Ich komme später nochmal darauf zurück, wie das dann eben war mit dem Vertreibung des Nordreiches, das ja zu Israel gehörte, die 10 Stämme, die so in den Götzendienst verfallen sind, dass sie dann wirklich Gericht bekamen. Warum ist Israel also so wichtig? Weil er immer wieder von ewigen Beziehungen gesprochen hat. Dieser Bund ist ewig. Er hat über Israel das Land gesagt, dies ist mein Land. Ich erschlage euch jetzt heute nicht mit allen möglichen Bibelstellen, aber es steht im dritten Mose drin, dieses ist mein Land. Es sind nicht nur seine Feste, von denen habe ich letztes Mal den kurzen Satz gesagt, Gott sagt, das sind meine Zeitpunkte mit euch. Er sagt über Israel auch, ihr seid mein Augapfel, ihr seid mein geliebtes Volk. Natürlich, ich bin ein Vater, ich habe auch Konsequenzen, wenn ihr nicht folgt. Ich brauche auch gelegentlich dann Strenge, wenn ihr über die Strenge schlagt. Das gehört alles auch dazu. Aber ihr seid mein Volk, ich bin treu, ich verlasse euch nicht. Wir haben einen großen Fehler gemacht. Tertullian hat damit angefangen, Augustin, also auch wirklich gute, große Kirchenväter haben da voll daneben gelegen und haben eben diesen Ersatz mit hineingebracht. Ja, weil sie so viel Mist gebaut haben, sind sie abgesägt worden und die Kirche ist jetzt das neue Israel. Augustin hat sogar mal gesagt, dass sie noch nicht mal mehr verdient hätten, den Namen Israel zu tragen. Wer sind wir? Auch wenn wir große Männer Gottes sind oder große Frauen gibt's ja auch. Wer sind wir als Menschen, dass wir Gottes Plan und Gottes Willen verdrehen, anzweifeln oder durch unsere Ablehnung, durch unser Unverständnis, durch unsere Rechthaberei hier ein Urteil fällen? Das gebührt allein Gott. Das ist mir ganz wichtig, dass wir begreifen dürfen, diese Dinge, auch gerade im Großen, ob es jetzt Israel als Land, als Volk der Juden anbetrifft, aber auch uns selber, auch uns als Kirchen untereinander, christliche Kirchen. Wer sind wir, uns untereinander so zu richten, so zu verurteilen, so zu degradieren? Wir sind die Besten, wir haben die Wahrheit, wir sind schon weiter, wir sind da später gekommen. Auch die Freikirchen heute, egal ob charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche oder in der evangelischen Kirche, sind die Kinder aus den Urkirchen. Und die Urkirche war sogar noch eins vor der katholischen Kirche. Ja, die aus der Urkirche ist ja die katholische Kirche dann auch entstanden. Keine Kirchengeschichte heute, sondern wirklich Israel und auch dieses ernsthafte Ermahnen an uns alle. Lasst uns tiefe Buße tun, wo wir Wegen gefolgt sind. Das sind wirklich auch diese Räuber in der Schafherde, das sind die Wölfe im Schafsmantel, das sind auch Lehren, das sind Menschen, die Lehren verbreiten, aber auch Worte, die nicht wirklich zum Wort Gottes, das in der Bibel geschrieben steht, auch passen. Wir dürfen das nicht. Es ist Gottes Weg, anhand einer Blaupause seinen Willen zu zeigen und auch, wenn wir die biblischen Charaktere nehmen, sie sind ja alle Juden. Und im Neuen Testament, alle 12 Apostel sind Juden, alle. Petrus, Volljude, nicht nur halb oder ein Viertel, Volljude. Paulus, nicht nur Volljude, der war auch noch richtig gelehrt. Ja, da kann sich Petrus, wenn er will, dann noch im Himmel den Hut nehmen. Der war Pharisäer und sogar noch ein sehr Gelehrter und das in extrem frühen Jahren. Sie haben alles das gelebt, was unser berühmtester Jude überhaupt, nämlich Jesus Christus von Nazareth, Jeschua HaMashiach, unser Erlöser. Er ist der berühmteste Jude für uns Christen. Wir vergessen aber, Und wir werden in der Brautsendung darauf kommen, wie wichtig es ist, wenn wir in diese Richtung Braut gehen wollen, dass wir nicht nur unser jüdisches Erbe von der Schrift her, unseren Bruder, die Schwester aus dem jüdischen Volk kennen, damit wir den Bräutigam kennenlernen. Ich erinnere mich, wir kennen uns ja jetzt schon über 2 Jahre, Thomas, auch Corinne, dass das so mit der Satz war, der mich ja auch beflügelt hatte, damals hierher zu kommen. Wir wollen unseren Bruder besser kennenlernen. Und der wird über das Messianische eigentlich, und das war ja auch die allererste Sendung, was gibt es da alles, messianische Juden, christlich-jüdische Juden, oder wie geht denn das alles? Also ich empfehle euch die erste Sendung von vor 2 Jahren fast schon. Ich will den Bruder, ich will die Schwester verstehen können. Sonst wird es mich immer wieder nur in dem kleinen Umfeld halten, das ich bisher gelernt habe oder mitgeteilt bekommen habe. Und das kann tierisch ins Auge gehen. Denn was hat Gott über Abraham gesagt? Abraham, ich segne die dich segnen, aber ich verfluche, ich, Gott, der Herr, verfluche auch die, die dich verfluchen. Ich kann nicht ganz in die Flüche hineingehen oder was verfluchen bedeutet, aber das Wort in sich hat ja noch viel, viel mehr als verfluchen, wie wir es jetzt auch als Generationsflüche kennen. Das fängt schon damit an, wenn ich dir nichts Gutes wünsche, wenn ich dich nicht auch mit Gutem sehe und versorge, dann gerate ich bereits in diese Schiene hinein, dir als Volk Israel, dir als Jude und eben auch als Nachfolger nicht wohlgesonnen zu sein. Das heißt nicht, dass Israel nicht heute massive Fehler macht. Das heißt nicht, dass wir alle perfekt sind. Das ist es nicht. Es ist diese Blaupause und den Willen Gottes zu sehen und ihn anzunehmen, sonst gehe ich gegen Gott selber. Ich gehe nicht gegen Israel, wenn ich die Juden innerlich so nicht gerade mag. Das hat ganz tiefe Wurzeln. Antisemitismus wäre sicherlich ein wichtiges Thema mal aufzugreifen oder Doron Schneider einzuladen. Der kann da ganz viel dazu sagen auch, weil es sehr tief in unseren Genen drin ist. Aber es bedeutet, ich gehe gegen Gott und seinen Plan. Aber es ist unser Schöpfer Gott. Und er hat uns seinen eingeborenen Sohn gegeben. Er hat es freiwillig gemacht, Jesus, sich für uns zu opfern. Aber bitte, Jesus war Jude, als er auf diese Welt kam. Er ist in einem jüdischen Umfeld, Kontext, in der Kultur groß geworden. Er hat keine neuen Lehren, wie es dann später Mohammed versuchte, aus allem was zusammenzuklauben und daraus einen Islam zu machen. Er hat die Tora, die Propheten, die Psalmen, das, was da war, das hat er gelebt. Er hat die Feste gelebt. Und wir sagen, wir wollen dir folgen. Jesus Christus, du bist unser Erlöser. Du hast es wirklich gemacht. Dann müssen wir ihn auch mehr kennenlernen. Und es geht nur, wenn wir auch das Volk kennenlernen, wenn wir auch das Land kennenlernen. Ich hätte jetzt nach einer kurzen Pause mal so ein schönes Beispiel zu bringen, wie wir das auch sehen können, wirklich anhand der Bibel in den Vorgaben, ne, was da so schöne Beispiele da sind, gerade mit dem Auszug aus Ägypten. Das ist ja dann schon, als die 12 Stämme dann wegen Hungersnot, bitteschön, wegen Hungersnot mussten dann die 12 Stämme oder die 12 Söhne mit ihren Angehörigen nach Ägypten. Was ist dem vorausgegangen? Sie haben ihren einen Bruder verkauft. Könnte es sein, ich stelle es als Frage rein, ich will mich nicht mit den Exegeten anlegen, aber gibt's auch entsprechend gute Auslegungen, könnte es sein, dass das Trennen eines Familienmitgliedes durch Neid, durch Eifersucht. Das waren alles die Gründe, warum man Josef von den anderen 11 Brüdern eben ausgeschlossen hat. Ja, es waren Träumer. Ja, er hat mit seinen Visionen ein bisschen zu laut, zu schnell das eben auch ausgesprochen. Ja, leider machte Jakob den Fehler, ihn zu bevorzugen und ihm dann auch noch so einen tollen Rock zu schenken. Aber alle schlechten Eigenschaften kamen da bei den Brüdern zum Vorschein. Auch Habgier, Handel. Ein Familienmitglied wurde abgetrennt. Und dann kommt eins nach und nach ein so großer Hunger, eine so große Dürre ins Land, dass der verkauft wurde, dieser Josef, nach Gottes Plan der zweite Mann in Ägypten wurde, aber viel Leid auch erfahren hat. Und die messianischen Juden sagen ganz klar, Josef ist das Bild für unseren Messias als leidender Messias. Das sagt uns die Bibel anhand dieses Beispiels, weil alles vorschattiert wird. David ist das Bild des königlichen Jesus. Weil wir ja immer wieder sagen, ja, Josef hat so viel schon von dem, was uns Jesus dann später auch zeigte. Ja, Josef ist der Vorschatten eines leidenden Bruder der Familiens, der aber gehorsam geblieben ist, der treu geblieben ist, das, was er von der Mutter auch gelernt hat, vom Vater auch gesehen hat und hat trotzdem in der Wildnis, in Ägypten, in der Sklaverei an dem festgehalten. Und er wurde zum zweiten Mann. Aber die, die ihn verkauft haben, die ihn sogar fast umbringen wollte, wenn ich eben dann Ruben eingesprungen wäre, die kriegen richtig was auf die Mütze. Könnte es mit dem Verrat am eigenen Bruder zu tun haben? Wenn ja, wie sind wir jüngere Geschwister aus der Familie Gottes, wenn wir den älteren Bruder ausgrenzen? Wenn wir den älteren Bruder preisgeben? Wenn wir sagen, wir haben ja den Messias, ihr habt ihn ja damals gesteinigt oder gekreuzigt oder eben ausgegrenzt und vergessen, dass es Gottes Plan war für uns alle, damit wir, die wir nicht Juden sind, damit hineinkommen in diesen Erlösungsplan. Ja, es sind viele Fehler passiert. Aber bedenkt diese Folgen. Wir haben den Bruder ausgegrenzt. Wir haben ihn verfolgt. Und dann gab's richtig Ärger. Wir nennen das heute Gericht. Was wäre mit uns, wenn wir den Weg hier so ablehnend gegenüberzustehen? Ich liebe die Menschen, auch die Palästinenser. Aber wenn ich anfange, hier Gewichtung reinzugeben, obwohl ich vielleicht viele, viele Informationen gar nicht habe, und Gottes Augapfel hier auszugrenzen und ihnen die ganze Schuld für vieles, was sie gar nicht getan haben, zu geben, dann legen wir uns mit dem Papa an, ihr Lieben. Würde ich nicht tun, ich habe da ein bisschen Erfahrung.
Vielen Dank, machen da mal ein bisschen Musikpause, um das auch zu verarbeiten. Ein Lied von Luisa Natterer, Ich will euch trösten. Ja, ich will euch trösten. Wir sind in einer Sendung über ja das Verständnis unseres Glaubens, Israel, die ewige Liebe und der Augapfel Gottes. Und du hast vorhin so schön gesagt, dass er sich mit dem Papa anlegen, also diesen Augapfel Israel einfach auf die Seite zu schieben, verachten, ja, wie das von vielen Christen in der Geschichte geschehen ist, aber jetzt auch sehr, ganz sehr massiv vom muslimischen Volk, also der Islam, der so eingespritzt ist gegen Israel. Ja, also
aber auch bei uns. Ja. Auch bei uns.
Ja, bei uns habe ich jetzt, ja gut, man sagt immer noch, der Antisemitismus sei sehr stark. Ich nehme das persönlich nicht so wahr,
ich kann mir schon vorstellen.
Gestern hat ja auch Yuval Lapide gesagt, dass viele, viele in Deutschland einfach genug haben, auch in Frankreich, die Koffer packen und nach Israel auswandern. Ja. Und da muss also doch etwas noch vorhanden sein. Ja.
Also bevor ich jetzt zum Meer und nach Ägypten komme, ja, das stimmt, ich komme ja sehr viel rum. Gerade auch diese uralte Geschichte, die ja durch das Zweite Vatikanische Konzil dann ein bisschen entschärft wurde, hat in uns also diese Ersatztheologie und wir wollen mit Israel nichts mehr zu tun haben und sie sind verworfen, die hat schon in uns über viele Generationen falsche Informationen hinterlassen.
Ich muss aber sagen, dass das nie eine offizielle kirchliche Theorie gewesen ist.
Aber sie hat ganz schön Blüten getrieben und wir lassen das jetzt auch mal beiseite, weil wir wollen ja ins Neue heraus und wir können nachher auch wieder mit im Gebet ja abschließen und das einfach nochmal Gott bringen. Dass er uns alle frei davon macht und uns Stück für Stück in die Tiefe auch unsere eigenen Einstellungen füllt. Aber es ist tatsächlich so, dieser Geist des Nationalsozialismus, den wir wirklich auch als Deutsche dachten, wäre, weil das Regime weg ist, wäre weg. Und wir nennen den ja auch braune Suppe, ja, im deutschen Jargon, der schwappt ganz schön hoch, der entwickelt sich wieder.
Und das auch wegen der politischen Gruppierung AfD, Alternative
auch,
für Deutschland?
Auch, aber nicht nur. Das ist nur eine kleine Teilgruppe. Das Ganze hat viel, viel weitere Ausmaße. Wir wollen nur zurück zum Thema, warum Israel eben auch der Augapfel ist. Aber wir haben heute aktuell solche Entwicklungen. Und ich weiß noch, wie entsetzt ich war vor 2 Jahren hier in Zürich in Kaufhäusern auch wieder sowas zu sehen. Da ging es um die EU-Berichtlinien, dass aus Samaria nichts mehr eingeführt werden darf. Samaria ist ein Teil von Israel und betraf das frühere Nordreich mit 10 Stämmen, ist ein nicht kleines Gebiet. Und die EU hatte beschlossen vor über 2 Jahren, alles, was aus Samarien kommt, darf nicht mehr als israelisch eingeführt werden in der ganzen EU. Und wir hatten hier in Zürich, ich habe sie selber gesehen, Plakate bei großen Handelsketten, die das gesagt haben, wir kaufen nicht mehr, wir verkaufen nicht mehr israelisch und kauft nicht mehr das und das. Als Deutsche, auch wenn ich geschichtlich da nicht mich mit identifiziere, erinnert mich das sehr, sehr stark an sehr schlimme, beginnende Blüten von Entwicklungen, die wir alle nicht gerne mehr nennen. Da war auch so, Kauf nicht mehr vom Juden und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen abgeebbt hier in der Schweiz. Wir haben auch sehr, sehr viele Juden und die Schweiz, ob ihr es glaubt oder nicht, die Schweiz hat einen ganzen Stamm, das ist nachgewiesen, Issachar hat mit seinen ganzen Wurzeln hier in der Schweiz seinen Platz gefunden in Deutschland, Norddeutschland ist es mehr Dan und Gatt. Man hat es heute rausgefunden. Was passiert mit Ländern, die wirklich hier die Menschen gut aufgenommen haben? In Englisch sagt man, they prosper, also sie entwickeln sich, sie blühen, sie bekommen viel. Sie sind gesegnet, würden wir heute sagen. Die Schweiz ist gesegnet, auch wenn in früheren Jahren da gerade im landwirtschaftlichen Bereich auch viel Armut war. Aber Das ist heute so auch nicht mehr der Fall. Wir sind gesegnet durch die, die mitten unter uns wohnen. Wir können uns ganz schnell von dem Ast wieder selber abhacken, wenn wir Gottes Wort vergessen. Ich segne, die dich segnen, sagte er zu Abraham, und ich verfluche aber auch und fluche denen, die dich ausgrenzen, die dir fluchen, die dir Böses wollen. Da gibt's ganz viele Psalmen, da gibt's Jeremia und andere Stellen, können wir gar nicht alles sagen. Wir können nur aus der Bibel, wenn wir sie uns wieder mal ein bisschen mit neuen Augen betrachten, herauslesen deutlich, auch mit entsprechenden Worten, in den entsprechenden Gerichten, dass Gott immer wieder sagt, ja, du hast Mist gebaut, Israel, das sind jetzt meine Worte, du bekommst jetzt Strafe, weil ich habe dir ein paar Propheten geschickt und die haben dich auch immer wieder gewarnt und du hast das nicht gemacht. Also, ich bin nun mal auch ein Vater, der dich auf den rechten Weg, das heißt das Wort züchtigen, der dich züchtigen muss, auf den rechten Weg zurückbringen. Bitte schön, jetzt marschierst du mal nach Assyrien oder nach Babylon in die Gefangenschaft. Aber du kommst auch wieder zurück. Daniel hat ganz klar gesehen, oh, nach 70 Jahren war's rum. Jeremia kriegt ganz klar die Aufgabe und sagt, du sollst einreißen, aber auch wieder aufbauen. Gott sieht immer, ich muss das Böse ausrotten, das mein Volk verführt, aber ich bringe es wieder zurück. Bibel voll davon. Ich bringe mein Volk wieder zurück. Und Antisemitismus ist sicherlich nicht der Weg, den wir wählen sollten, damit die Israeliten oder damit die Juden hier aus Europa Aliyah machen und zurückgehen. Wir haben das Lied gehört, tröstet, tröstet mein Volk. Ich habe ja mal einen Vortrag auch hier gehalten und vorbereitet. Tröstet, tröstet mein Volk, Jesaja 40, wo wir wissen müssen, wenn wir sanft mit Menschen umgehen, und das gilt, ist ein generelles Prinzip, wenn wir sanft mit ihnen auch umgehen und Gott für die Fehler, die sie machen, befragen und sagen, Herr, das und das und das stimmt doch nicht, wie geht denn, greif du mal ein, aber ich bin nicht der Richter über meinen Bruder, über meine Schwester. Das gilt, wie gesagt, auch für andere christliche Denominationen. Dann komme ich viel, viel weiter. Gib mir ein Herz für das, was du liebst, weil du erziehst sie. Nicht ich erziehe sie, ich kann sie nur eifersüchtig machen. Und das sind sie. Diese Eifersucht auf die messianischen Juden, die sie so ablehnen, hat ja damit zu tun, die haben was, was eigentlich nach unseren Vorgaben ja noch gar nicht reinpasst, weil sie Jesaja 53 fast komplett verschweigen. Viele wird Jesaja 53 als Juden gar nicht gelehrt. Aber wenn ich heute in unsere christlichen Kirchen reinguck, wird auch vieles nicht gelehrt. Ich nehme mir das, was meine Ohren kitzelt, das sagt schon Jakobus, und da lehre ich drüber, über Gnade und über Erlösung. Das sind die Voraussetzungen, die finde ich schon im Alten Testament. Da ist Jesus eben derjenige, der es erfüllt. Aber viele andere Dinge, die eben, wenn du mich liebst, dann hältst du meine Gebote. Ja, Johannes 4 auch. Das Volk, das Heil kommt von den Juden. Steht im Johannesevangelium 4. Es ist Neues Testament. Jesus selbst sagt es. Er sagt nicht, das Heil kommt von den Philistern. Der Islam, den gab es eh noch nicht, aber die Philister gab es ja schon. Oder das Heil kommt von den Moabitern. Oder das Heil kommt nur vom Stamm Ruben. Er hat es nie geteilt. Das Heil kommt von den Juden insgesamt, von den Israeliten. Das ist ja auch ein Name für alle 12 Stämme gewesen, weil eben Israel, Jakob, diesen Namen bekommen hatte und der hatte nun mal auch 12 Söhne. Lasst uns mal schauen, wo uns dieses Völklein schon so einen wichtigen Hinweis für unser Lauf mit Jesus geben kann. Wenn Sie eine Blaupause für uns sehen, wenn das stimmt, dass Sie uns eine Vorlage geben sollen, wie wir es bitte nicht auch machen oder was wir Gutes machen können, dann schauen wir uns doch mal diese herrlichen Geschichten an. Und es fängt zum Beispiel eben an, wir hatten vorhin gerade mal Josef kurz erwähnt, so jetzt haben Sie eben, Josef war tot, es gab dann 430 Jahre Sklaverei. Auch der Pharao, der ihnen damals wohlgesinnt war, war gestorben. Die Nachfolger haben schwere, schwere Sklaverei. Und jetzt erinnert sich das Volk an den Gott wieder ganz intensiv. Ich will nicht sagen, dass sie in der Zeit dazwischen alles vergessen haben, aber sie sind sehr, sehr stark geprägt worden, nicht nur mit der Sklaverei und was sie alles nicht dürfen und so weiter und was sie alles machen dürfen, sondern auch mit den Göttern. Ja, Ägypten hat ja nun mal eine ganze Reihe Götter damals schon gehabt, wie es heute in der heutigen Zeit auch ist. So, und sie haben das auch teilweise mit angenommen, aber als es immer schwerer wurde, fingen sie an, wieder ihren einzigen Gott, der sie in der Vergangenheit immer aus dem Mist, den sie selber verzapft haben, rausgeholt haben. Aber sie mussten sich ehrlich und in Buße und ihm bekennen, du bist der Einzige, der uns helfen kann. Du bist der Einzige, der uns erlösen kann. Ja? Und das war eben Yahweh Adonai. Den haben sie dann wieder intensiv reingerufen und er schickte ihnen einen Mose. Das war noch nicht der Retter, schon gar nicht Jesus, aber es war der, der zugerüstet war für diese Aufgabe, für diesen Exodus. Jetzt betrachtet euch wirklich diese Vorlage. 10 Plagen, das war gerade die Lesung der letzten 2 Wochen, 10 Plagen. Und Gott sagt immer wieder, Mose, reg dich nicht auf, ja, ich verhärte nach wie vor, ich, der Herr, niemand sonst, verhärte das Herz des Pharao, dass ich noch größere Wunder tun kann und die Welt um euch herum, nicht nur ihr selbst, sondern die Welt wirklich erkennt, wer ich bin. Ich bin der ich bin, Yahweh Adonai. Das ist sein Name. Ich bin der Schöpfer. Ich bin der Größte und egal welche Götter ihr hier anhimmelt oder denen ihr nachlauft, die können euch nicht helfen, das sind steinerne oder hölzerne Götter. Und das haben sie auch gemacht, aber jetzt haben sie die großen Wunder gesehen, alle 12 Plagen. Und davon waren ja viele, die letzten 8, glaube ich, sind gar nicht mehr auf Israel gefallen. Da gab es eine klare Unterscheidung zwischen Israel und den Ägyptern. Die Israeliten hat's nicht getroffen, die Ägypter hat's getroffen. Waren die Israeliten schon besser deswegen? Nö. Haben sie schon Buße großartig getagt? Nö. Ja, aber Gott hat die Unterscheidung gemacht. Dann sind sie glücklich mal rausgezogen, waren alle happy, alle haben groß gesungen und gefeiert. Es war ja das Pessachfest, haben wir andere Sendungen drüber gemacht. Und was passiert? Die marschieren, das ist die Lesung von dieser Woche, die marschieren Richtung ihrem Kanaan, erstmal aber noch Ägypten. Und Gott sagt in seinem Wort ganz klar, ich schicke sie nicht den kürzesten Weg. Ich lasse sie einen kleinen Umweg machen, denn der kürzeste Weg würde durch das Philisterland führen, das war ein kriegerisches Volk generell, auch für die Ägypter, da müssten sie vielleicht schon kämpfen und das können sie noch gar nicht. Das wusste Gott schon, die sind noch gar nicht bereit, wirklich kämpfen zu können. Die sind noch voll in dem Sklaverei-Gedankenmodus. Die sind zwar körperlich aus ihrer Sklaverei gerade mal die ersten Schritte rausgegangen, aber die sind noch gar nicht so weit. Ist das nicht ein wunderbarer Vater? Ja, ich schicke sie nicht den direkten Weg. Ich lasse sie noch nicht kämpfen. Na, er lässt sie den Umweg gehen. Ist das bei uns nicht heute auch so mit unserem Weg in Jesus? Ja, Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ganz schnell, ganz toll. Wir flitzen durch die Bibel, wir flitzen durch Erkenntnisse. Ich will alle Gaben. Und dann stellen wir die Welt für dich auf den Kopf. Und unser himmlischer Papa sagt, ich freue mich darüber. Nur mit dem Flitzen, das geht nicht ganz so schnell, wie du dir das vorgestellt hast. Ich bin selber ein schönes Beispiel davon. Würden viele lachen, wenn sie das kennten. Aber ich habe auch immer gesagt, ja, habe ich kapiert, lass uns die nächste Lektion nehmen. Und dann war gerade mal gar nichts Pause. So war es hier auch. Wir müssen uns auch vor Augen halten, es waren allein 600.000 Männer plus Frauen, Kinder und Mischvolk, also Ägypter, die so beeindruckt waren von dem, was Gott da gemacht hat, dass sie sagen, nee, unsere alten Göttern, die können wir mal, wir gehen diesem Gott nach, der hat's echt drauf. Dann kommen die eben mit dem Umweg an diese bestimmte Stelle am Schilfmeer, am Roten Meer, und der Pharao, der so geschockt war, weil sein eigener Sohn auch gestorben ist, nicht nur alle anderen Erstgeburten, der ändert seine Meinung, weil sie plötzlich gemerkt haben, boah, okay, die Gefahr ist vorbei, die Plagen scheinen aufzuhören, aber wir haben unsere Sklaven verloren, wer macht denn jetzt die Arbeit? Kann sich heute in unserem Geschäftsleben bei unseren Arbeitgebern genauso auch entwickeln. Und jetzt sind sie verfolgt vom Pharao. Aber wir müssen lachen, wenn wir dran denken, das waren 600.000 wehrfähige Männer, die auch noch das ein oder andere, weil es heißt in der Bibel, sie waren bewaffnet. Das durften sie als Sklaven nicht, aber irgendwo müssen sie dann ein paar Speere und Äxte und was weiß ich mitgenommen haben, denn die Bibel sagt eben im 2. Mose 13, sie waren bewaffnet. Also sie hatten Waffen bei sich. Und dann kommen 600, ne, 600.000 sind ausgezogen, 600, so viel weniger ägyptische Karossen, da können nur 2 bis 3 Leute auf deren Streitwagen drauf. Also lass es mal maximal 2000 Ägypter gewesen sein, die ja alle auf Pferden beziehungsweise diesen Karossen gewesen sind. Die gehen den hinterher und ganz Israel rutscht das Herz in die Hosen. Und sie fangen an zu schreien. Gott, hilf uns, Gott, hilf uns. Und anschließend haben sie gleich wieder Mose in die Pfanne gehauen. Du hast uns rausgeführt und du bist dafür schuld. Und überhaupt, die haben ihre eigene Stärke nicht begriffen. Ist das nicht eine Vorgabe für uns auch heute? Wir wissen gar nicht, wer wir in Christus sind. Wir wissen gar nicht, was wir wirklich an Möglichkeiten haben, wenn wir wirklich im Bund drin sind, wenn wir seinen Geboten auch folgen, wenn wir das leben, was Jesus uns vorgelegt hat. Und die waren damals genauso. Dann kriegen sie das nächste Wunder, es tut sich das Meer auf, sie marschieren durch und merken, exakt zum richtigen Zeitpunkt lässt Gott die Fluten wieder zurückgehen und die Ägypter waren tot. Ja, wieder ein riesen Wunder. Wir lesen das durch den ganzen Zug, auch den Wüstenzug. Ich kann jetzt, das sind ja so die typischen Tora-Lesungen, da mache ich ja dann auch einzelne Wochenlesungen draus. Aber das ist das, was wir lernen dürften, das ist die Blaupause. Aus Ägypten raus, dieses Volk mit all den Fehlern. Sie sehen ein Wunder nach dem anderen. Sind wir heute nicht genauso? Danach jammern sie schon, sie kommen durch das Rote Meer durch, 3 Tage später jammern sie das erste Mal, kurz drauf das zweite Mal, dann das dritte Mal. Es wird gejammert, es wird gemurrt, was das Volk Zeug hält, anstatt sich an die großen Dinge zu halten und sagen, okay, Gott, du hast uns bis dahin gebracht, danke dafür, wir haben wieder mal Schwierigkeiten, bitte helf uns raus, wir sehen die Lösung nicht. Nö. Wir sind doch heute nicht anders. Wir kriegen ein kleines Wunder oder ein großes Wunder. Wir haben eine Gebetserhörung. Danke, Herr, wenn wir gnädig sind. Danke, Herr, oftmals vergessen wir das Danken. Steht übrigens auch im Neuen Testament drin. Jesus heilte 10 Leprakranke. Nur einer ging zurück und bedankte sich bei ihm. Die anderen haben zwar gemacht, was er gesagt hat, geht zu den Priestern und zeigt euch, also den Gehorsam hatten sie schon. Aber gedankt hat nur einer. Wie viele von uns nehmen so selbstverständlich auch das, dass wir eine gute Arbeitsstelle haben, dass wir vielleicht sogar Vermögen haben, dass wir gesunde Kinder haben, dass wir selber vielleicht eben gesegnet sind und nicht allzu viel Krankheiten haben. Ja. Ich freue mich über jede Person, die sagen kann, ja, ich stehe morgens auf und danke dem Herrn für meine Gesundheit und dass er mir die Kraft für den Tag schenkt, dass ich meine Arbeit auch für sein Reich tun kann. Das sollten wir uns mal auf die Stirn schreiben. Das sollten wir mal zu einer Tagesübung machen. Und nicht aufstehen, schnell Zähne putzen, Kaffee runterschütten und dann auf zur Arbeit und gleich motzen, wenn ein Stau da ist und wenn der Chef dann auch nicht gerade erbaulich schon mit einer Lobeshymne uns empfängt, ist der Tag für uns gelaufen. Wenn es der Chef nicht ist, ist vielleicht der Kollege. Und das Gleiche gilt auch, ich bin sauer und das ist auch bei der Nachbarin so. Wir danken nicht mehr oder viel zu wenig. Ich kann es euch nur erzählen. Ihr könnt euch nur mit dem Heiligen Geist prüfen. Aber das ist, Vorlage ist Israel. Vorlage ist dieses Völklein auch heute noch. Wir müssen nicht nur das Alte sehen, aber wir können von dem viel lernen. Ja? Sind wir nicht sehr schnell mit dem Jammern? Was ist das, wenn wir mal erleben, unsere Wirtschaftslage verändert sich? Ich verliere meinen Job. Wie schnell bin ich, Gott, du bist schuld? Ich bin doch Christ, ich bin doch dies oder jenes. Du musst mich doch segnen. Nein, er muss dich nicht segnen. Er segnet dich ganz allein, weil er dich liebt. Aber er hat dir auch die Vorgabe gegeben, dass du dich mit seinem Wort beschäftigen sollst und mit seinen Geboten. Und Jesus hat's uns doch vorgelegt. Wie will ich denn sagen, Jesus, ich liebe dich, meines Ernst, aber sein Volk lehne ich ab. Übrigens gibt's da von Paulus einen toller Spruch. Generell, wenn du sagst, du liebst mich, aber du hast oder du magst nicht deinen Nächsten, dann bist du ein Lügner.
Johannes, erster Johannesbrief.
Ich weiß, ich habe das letzte schon gesagt. Dankeschön. Ja, aber das ist doch so, wenn wir dann sein Volk ablehnen, die er erzieht und nicht wir durch Ablehnung, die so misstrauisch geworden sind, weil gerade die Christen die größten Verfolgungen nicht über ein Jahrhundert, über viele Jahrhunderte hinweg. Höhepunkt eben Drittes Reich, ja. Und jetzt geht's schon wieder los, ne? In Berlin hat man gerade jetzt dieser Wochen und Tage offen junge Israeliten, junge Juden angegriffen und zusammengeschlagen. Und hat geschrien, Juden raus. Es waren im einen Fall Araber, im anderen Fall auch Mitdeutsche dabei. Das ist nicht Einzelfall, das kommt häufiger vor. Ich weiß nicht genau, wie es in der Schweiz ist. Es wird nicht überall darüber berichtet. Vor allem die Presse möchte ja auch nicht, dass das berichtet wird. Es könnte ja auch Unruhen geben. Aber wenn ich bei mir nicht anfange, solch eine Haltung abzubauen und den Herrn zu fragen, wo ich hingehe, wenn ich nicht dankbar bin für das, was Gott mir in seiner Schrift am Volk Israel, das bis heute Verfolgung leidet, das sogar wieder sagt, ich möchte gar kein Jude mehr sein, ich habe keine Vorteile, ich habe nur Verfolgung davon. Wenn ich das nicht ernst nehme und für mich auch anhand der Bibel, anhand der Schrift, anhand dessen, was Jesus Christus, Jeschua HaMashiach, in seinem Jüdischsein mir vorgelebt hat, dann krieg ich Gericht oder Nachteile. Wenn das dann passiert und ich jammer wieder und klag Gott an, dann habe ich leider die falsche Taste gedrückt. Ich habe selber Jahre gebraucht durch all die Traumata, bis ich dieses Wort preise ihn in deiner Not. Ich konnte es jahrelang nicht. Ich brauchte erst sehr, sehr viele Heilungen. Willkommen bei unserem Heilungsseminar von der Seele Ende Mai. Ich brauchte Jahre, bis ich dahin kam, zu begreifen, dass er es mir nicht geschickt hat, dass es auch mit eigenen Fehlern zu tun hat, mit Fehlern der Vorfahren zu tun hat, also mit Generationsflüchen zu tun hat. Und dass nicht Gott dafür verantwortlich ist, sondern wir Menschen.
Vielen Dank. Vielleicht zum ganz konkret auch die Liebe zu unseren jüdischen Brüdern und Schwestern zu leben. Wir haben ja relativ wenig bewussten Kontakt mit jüdischen Bevölkerungen. In Zürich sieht man die orthodoxen Juden auch von der Kleidung her. Wie soll man sich konkret verhalten? Soll man hingehen und einfach sagen Shalom? Ohne weiter einfach oder sonst?
Ich kann vorbeigehen, ja. Zeig von dir aus, es bringt nicht viel, wir haben es ja probiert und sind auf die Nase gefallen, denen die Bibel um die Ohren zu schlagen, ja, und ja, ihr habt oder so. Lebt ihnen das vor, was sie selber leben, nämlich Freundlichkeit. Lebt ihnen Wertschätzung vor. Das gehört zum Standard der jüdischen Erziehung. Das wird aus der Tora, das wird aus den 10 Geboten von den Rabbinern abgeleitet und das bringen sie ihren Kindern von Anfang an auch bei. Keiner ist perfekt, aber Wertschätzung. Ein Shalom. Ich weiß, wer du bist. Ich klag dich nicht an, dass du Jesus umgebracht hast. Das hast du nicht, das haben die Römer getan. Aber gar nicht darauf eingehen, sondern einfach auch freundlich sein. Einfach auch mal Schutz sein. Sollten wir im Kindergarten, in der Schule, auf der Straße, in einem Bus sehen, dass eine jüdische Frau, dass ein jüdischer Mann angerempelt wird oder eben auch, dann steig für ihn, steh für ihn ein. Das geht so nicht. Hört auf damit. Seid auch mal mutig, denn wir haben Jesus. Wir können sagen, Jesus, ich brauche mal eine extra Legion Engel. Hier müssen wir was sagen. Ich traue mich zwar nicht, aber du kannst mir helfen, dass ich freundlich bin oder dass ich auch mal Schutz darstelle, für sie darstelle oder ihnen einen Platz anbiete. Ich kann ganz persönlich wirklich beten, Jesus, ich möchte was Gutes tun. Es ist ja nicht jeder Jude wie der andere, es ist nicht jeder Christ wie der andere. Wir haben sehr individuelle Menschen. Es gibt ein sehr schönes Gebet von Derek Prince, wo auch am Ende zum Beispiel jeden Tag auch als Morgengebet gilt, oder dass wir wirklich beten können, Herr, gib mir Gelegenheiten, Gutes zu tun und deinem Volk zu segnen. Führ du mich. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Ja? Und das, was ich heute mache, kann sein, tröstet mein Volk, tröste jemanden. Vielleicht weiß ich gar nicht, dass es ein Jude ist, den ich auf der Straße treffe und dem ich tröstende Worte zusprechen kann. Und es ist tatsächlich einer. Oder bete für Jerusalem, bete für Israel. Das kann ich immer tun. Reinige mich, Herr. Es gibt verschiedene Wege, die sehr speziell auf jeden Zuhörer zugeschnitten sind. Ich bin anders wie du und Corinne ist anders wie ich, Thomas. Wir gehen unterschiedlich an. Wir sind, baut Brücken. Frag den Herrn, Herr, wie kann ich eine Brücke bauen? Besucht mal Israel. Aber nicht nur in irgendeinem religiösen, touristischen Dingsbums da, sondern fragt Gott, wie es sein kann, wie er uns zeigen kann, dass ich ihnen Gutes tun möchte. Wir haben den Heiligen Geist. Ja, den gab es übrigens auch schon mal im Alten Testament öfters mal. Aber wir haben ihn durch Jesus Christus. Wir haben ihn und wir können ihn bitten, uns zu helfen, uns die Schrift zu öffnen, weil das Wort Jesu Christi ist. Wir müssen wirklich, ich sag ungern müssen, aber wir müssen uns mit dem Wort mehr befassen. Das Wort ist Jesus Christus. Wer von uns weiß denn, dass Jesus wirklich auch im jüdischen Ritus gestorben ist? Also einbalsamiert wurde im Grab. Er war wirklich, und er ist es heute noch. Und ich habe vorhin noch eine Predigt gehört von einem wirklich guten Lehrer, ein Christ, hervorragender Lehrer, aber auch vom Hebräischen, vom Jüdischen, der gesagt hat, schaut in die Bibel, Jesus kommt zurück auf den Ölberg, von dem er ja auch aufgefahren ist. Aber er kommt als Jude zurück, in seinem jüdischen Gewand, im göttlichen, ganz klar. Aber er kommt ja zurück auf die Erde, zu uns. Und er wird uns auch lehren, wieder lehren. Jesus Christus, Jeschua, hatte ja, als er bei uns war, verschiedene Titel bekommen. Er ist ein Prophet. Er ist ein Lehrer. Seine Schüler haben ihn Rabbi genannt. Ja, also er hat ja verschiedene Aufgaben vom Vater bekommen und die hat er auch ausgeführt. Trotzdem war er unser König, ja, und trotzdem war er Gott, das war ja am Anfang noch gar nicht so sichtbar. Er war Hirte, er hat sich um die Menschen wirklich gekümmert, die ihm Gott, der Vater, ja auch hinzugeführt hat. Er gab uns viele Worte und es gibt Bibeln, die wirklich die Worte Jesus mit Rot betonen, dass wir ein bisschen schneller sehen, was hat Gott selbst gesagt, was hat Jesus selbst gesagt, was hat er mir in Parabeln, in Gleichnissen beigebracht. Das Alte Testament, wo das jüdische Volk als solches in der Einheit beschrieben ist, das hat durch die hebräische Sprache uns so viel zu geben, dass wir um das neue heutige Volk zu verstehen und auch wertzuschätzen, nicht bitte, bitte nicht nur auf die Presse gucken. Ich bin selbst jedes Jahr zwischen 3 und 4 Mal in Israel und meistens mindestens einmal davon auch einen Monat. Ich sehe mittlerweile selbst, was passiert und was in Europa, in Deutschland, in der Schweiz berichtet wird. Und das ist 90% nicht von dem, was dort geschieht. Und die 10%, von denen wir hören, da hätte ich vielleicht auch gelegentlich einen anderen Blickwinkel. Nicht, weil ich alles gut heiße, sondern einfach, weil ich auch Beobachter bin. Und deswegen, ich habe vor mir liegen einen Haufen Büchlein und andere Sachen. Es gibt wirklich auch gute Lehrkurse. Warum Israel? Warum ist das wichtig? Weil wir Gott lieben. Es muss unser erstes Gebot sein, weil wir Gott lieben, weil wir nach seinem Willen gehen wollen, weil wir auch wertschätzen, was er wertschätzt, weil wir verstehen wollen, wie er denkt, auch wenn es ganz klar gesagt ist, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, seine Wege sind nicht unsere Wege. Das können sie nicht, er ist Gott. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie allmächtig, was allmächtig bedeutet, aber wir können versuchen, einige Muster zu erkennen und er gibt sie uns anhand Israel. Er gibt sie uns auch heute noch anhand Israel. Wir haben in den Offenbarungen, und das ist diese Endzeit, in der wir leben, eine klare Aussage, dass im Ende der Zeit, es ist noch nicht heute und sicherlich auch nicht nächste Woche oder nächstes Jahr, aber es ist schon in den Startlöchern, es kommt wieder Verfolgung. Das heißt es ganz klar. Verfolgung von Christen und Juden. Es heißt nicht mehr nur Juden, es heißt Christen und Juden. Ich will keine Angst oder nichts hervorrufen, sondern euch nur darauf hinweisen, das ist geschrieben. Und ein kleiner Schwank beiseite. Ich habe, gerade weil ich die Offenbarungen auch so als Hausaufgabe vom Herrn vor Jahren mal bekam, dann auch in der Berufung als Beterin und Fürbitterin viel, ne, und dann ging es dann so richtig zur Sache. Und nachdem ich die Offenbarungen gelesen habe, fing ich dann, ach, das Herr, das muss doch aber nicht so sein und das muss nicht so sein. Und dann sind ja verschiedene Dinge auch wirklich passiert hier, schon so als Vorwehen und ich wieder im Gebet. Und dann war sowas von deutlich eine klare Aussage. Bete nicht gegen mein Wort und gegen meinen Willen. Was geschrieben steht, wird geschehen. Aber in eurer Hingabe, in eurer Fürbitte, in eurem Gebet seid ihr meine Kinder, diejenigen, die das Ausmaß mitbestimmen. Dass das und das und das und das besteht, dass Schalengerichte kommen, dass Zornesgerichte kommen, dass Posaunengerichte kommen, dass Siegel geöffnet werden und so weiter. Das wird genauso geschehen, wie drin steht und die ersten Dinge haben wir bereits. Aber was alles da noch mit einherhängt, wie meine Familie, wie meine Stadt davon betroffen ist, was wir da machen können, das liegt an uns persönlich. Als Beter, lasst uns da uns eins machen. Corinne hat vorhin so schön gesagt, ja, wir haben ja dieses Jahr auch wieder eine Gebetswoche über die Einheit. Ja, Johannes 17, ja, ist mir auch auf die Stirn geschrieben, denke ich, weil es mir sehr früh ins Herz gefallen ist. Diese Einheit, von der Jesus eben auch sagt, ich im Vater und ihr in mir. Eigene Sendung. Aber auch mit seinem Volk. Wir müssten wirklich Johannes 17 in Hebräisch mal richtig ausgraben, was dann noch alles in den Wörtern versteckt ist, was diese Einheit bedeutet. Einheit ist nicht Einheitlichkeit und Einheitsmasse. Ja, Einheit ist eine Übereinstimmung der Herzen in Jesus Christus. Und das ist Liebe. Und schon sind wir wieder bei dem Buch über die Liebe. Schenkt mir den Februar die Zeit, dass es jetzt fertig wird. Es ist vieles, vieles wirklich auch vom Herrn so drin, dass uns wieder dahin bringt. Auch anhand von eigenen Zeugnissen, aber eben auch in dem anderen. Und bevor wir eine kleine Pause machen, wirklich nochmal auch, was du vorhin noch gesagt hattest, was war das nochmal, dass wir nicht zusammenkommen können, ja, oder dass diese Auseinandersetzung in der Einheit nicht funktioniert durch das, was wir gestern so gehört haben. Ja, die Juden wollen das nicht. Nein, es ist nicht so. Lasst uns nachher wirklich da auch noch mal beten, bevor wir jetzt eine kurze Pause haben
für
und dann ins Gebet kommen.
Pause, liebe Anna-Maria, reicht es nicht mehr. Wir müssen hier nicht.
Okay, heute haben wir keine längere Zeit. Heute müssen
abschließen.
Wir müssen
es ist
wirklich
schon,
abschließen.
Es ist schon 14:43.
Hey, oh, okay.
Aber also, vielleicht schließen wir noch ab mit dem Gebet.
Mit Gebet auf alle Fälle. Aber ich wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, dass das angekommen ist, dass es nicht nur um das Volk geht, sondern dass es um unseren Herrn geht, um Jeschua, um Jesus Christus. Und dass wir auch lernen müssen oder uns bewusst machen müssen, alle unsere Vorbilder, die 12 Apostel, sind Juden und waren Juden. Sie haben so gelebt. Sie haben nichts Neues gemacht. Sie haben sich nach dem Wort Gottes, das heute noch gültig ist. Bitte, wir haben Jesus als Vorbild, Matthäus 5. Ich bin, wehe, dass ihr nicht denkt, ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Dieses, je nach Übersetzung, wehe, das bedeutet, habt noch, also im Ursprungssinn, auch im Aramäischen, denkt noch nicht mal daran. Lasst den Gedanken überhaupt nicht zu, dass das Alte vergangen ist, dass das abgeschafft ist. Wenn ich Jesus Christus das Wort bin, gemäß Johannes, dann habe ich auch das Wort gegeben, auch die 10 Gebote. Das ist so eine tolle Sendung, das würde uns da nochmal voranbringen. Aber mein Volk, meine Geschwister, sie versuchen das, was sie können, es festzuhalten. Wenn wir beten, auch jetzt gleich fürs jüdische Volk und für unsere Buße, dann lasst uns auch wirklich diesen Zeigefinger wegnehmen. Du, ich weiß es besser. Lasst uns aus dieser Kritik, aus dieser Überheblichkeit rauskommen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Es war das Wort von Yuval Lapid oder so ähnlich. Es gibt keinen christlich-jüdischen Dialog. Nein, dagegen wehre ich mich.
Es gibt ihn schon, aber er ist nicht sehr fruchtbar im Moment.
Er ist nicht sehr fruchtbar im Moment. Also auch da, die Stiftung soll ja irgendwann mal reinkommen über Hadassah, auch im, das gehört ja auch zu mir, diesen christlich-jüdischen Dialog wieder zu fördern. Helft mir dabei. Es ist tatsächlich so, dass die Seelisberger Thesen hier in der Schweiz eben nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind. Und dass sie uns ein Erbe geben, das wir nicht leben. Schaut im Internet, was ist es? Es sind nur 10 ausgearbeitete Thesen aus der Gemeinschaftlichkeit von Katholiken, von Juden und von Protestanten. Dass das nie wiederholt werden soll, was schon geschehen ist. Keine 70 Jahre später dümpeln wir ein Stück weit vor uns hin. Warum? Das hat sehr viel mit Rechthaberei zu tun. Das hat sehr viel, dass wir ja auch aus jüdischen Wurzeln kommen. Leider konnte ich nicht mehr zu Samaria und im Nordreich kommen. Aber viele von uns haben solche Wurzeln und wissen es nicht mehr. Aber widerspenstig und starkköpfig sind wir alle miteinander. Besser wissen, Thomas, alle. Und das ist Überheblichkeit.
Ja.
Und da wollen wir jetzt mal, glaube ich, beten. Thomas, ach so, ich habe doch noch ein schönes Wort an euch. Das will ich noch zum Gebetseinstieg nehmen. Das ist 2. Korinther 5, 8. Eigentlich fängt es mit 7 an. Fang du mal bitte wieder an. 8 hatte ich bekommen, aber 7 gehört dazu.
2 Korinther 5. Denn als Glaubende gehen wir unseren Weg, nicht als Schauende. Und jetzt 8. Weil wir aber zuversichtlich sind, ziehen wir es vor, aus dem Leib auszuwandern und daheim beim Herrn zu sein.
So. Ein Stück weit davon haben wir heute auch gesprochen. Hier ist eine andere Übersetzung. Wir leben ja im Glauben und noch nicht im Schauen, aber wir rechnen fest damit und ziehen es vor, fern von diesem Leib, also das, unserem heutigen Leben hier in unserem Leib, ganz beim Herrn, also bei unserem Herrn Jesus Christus, Jeshua Mashiach, zu Hause zu sein.
Und Vers 9, deswegen suchen wir unsere Ehre darin, ihm zu gefallen, so, ob wir daheim oder in der Fremde sind.
Genau. Und das zweite Wort war Galater 3, 2. Das ist dann schon ein bisschen spezieller. Nur das eine will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist empfangen? Wir haben ja vorhin vom Heiligen Geist auch gesprochen. Weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft vom Glauben gehört habt? Jetzt bist du dran.
Ja, Galater 3, 2. Bei der neuen Einheitsübersetzung heißt es, dies eine möchte ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch die Werke des Gesetzes oder durch das Hören der Glaubensbotschaft empfangen?
Und ja, mit Abraham hat der Glauben angefangen und wir wollen in Jesus Christus wirklich glauben und nicht nur tun und mit unseren Werken Gott überzeugen. Vater im Himmel, im Namen Jesu Christi von Nazareth. Heute ist ein Schabbat, der wirklich mit Jubeln, Tanzen und Feiern gefeiert wird weltweit von allen Juden, weil sie gemäß der Lesung eben wirklich durch diese tiefe Todesangst hindurchgegangen sind, durch das Schilfmeer, durch das Rote Meer. Und Mose hat ein großes Siegeslied angestimmt und hat dich gerühmt und gepriesen für alle Wunder, die du getan hast. Und es heißt dann wirklich, es ist ein Tag, es ist ein Schabbat des Tanzen und des Jubelns, des Singens und sich Freuens für dich. Und das hast du auch aus deinem Volk gemacht. Israel hat von sich aus vieles nur überleben können, auch in Verfolgung, auch in Ablehnung, auch in Antisemitismus, weil du übernatürlich diese Freude auch am Singen, am Tanzen, am dich Ehren ihnen gegeben hast. Und daran wollen wir teilhaben. Vater, wir stellen uns auf dein Wort, das du Abraham gegeben hast, dass du segnest, wer Israel, wer Abraham segnet, aber auch die Konsequenz, dass du fluchst denen, die Israel fluchen. Und so wollen wir heute und hier mit dem Wenigen an dem, was wir gehört haben, doch auch bekennen. Wir haben gefehlt. Wir haben gesündigt. Vielleicht ganz tief in unserem Herzen. Vielleicht nicht so offensichtlich. Aber Heiliger Geist, du bist unseres Fußes leuchtet, von jedem Hörer, auch von denen, die später dazukommen. Leuchte du unser Herz aus. Jesus, geh in unsere Gene. Wo haben unsere Vorfahren, wirklich unsere Brüder und Schwestern aus dem jüdischen Volk, gefehlt? Wo haben sie uns Schuld und Iniquitäten übertragen? Wo waren wir wirklich auch durch unsere Vorfahren mit dran beteiligt? Dass Juden gestorben, ausgeraubt, übervorteilt, ja, Slender, bös nachgeredet und. Wo wir uns nicht wie Christus verhalten haben. In Liebe und in Wertschätzung und in Respekt. Wir kommen zu dir und bringen dir diese Schuld. Wir bringen dir diese, ja, Sünden, Herr, die kleinen wie die großen. Wir bringen dir unseren Richtgeist. Wir bringen dir unsere Kritik auch in der heutigen Zeit. Wir bringen dir unsere Fehlbeurteilungen, die oftmals so aus der Presse auch manipuliert sind. Und wir kennen die ganze Wahrheit gar nicht. Wir bringen dir unsere Rechthaberei, die nicht bewusst und nicht wissentlich, nicht willentlich ist, Herr. Aber wir vielleicht doch in diese Fallen reintappen. Du bist so gnädig, du bist so groß und du hast uns zugesagt, dass wenn wir zu dir kommen und Buße tun, wirklich ernste Reue auch empfinden wollen, dass es da Fehler gab, die uns nicht, ja, bewusst waren, aber dass du sie bedeckst, Jesus, mit deinem Blut, dass du sie auslöscht, wenn wir zu dir kommen und einzeln auch sagen, Herr, vergib mir. Und sogar wenn ich es nicht ganz bewusst auf der Agenda, in meinem Bewusstsein hat, Herr, vergib mir auch die Sünden, auch die unserer Vorfahren, väterlicher und mütterlicherseits, bis zurück in die Anfänge hinein, wo wir versteckt im Antisemitismus dein Volk und dein Land verurteilt haben und damit dein Augapfel, weil wir nicht begriffen haben, dass es nicht nur gegen Volk geht, nicht nur gegen das Land, auch nicht zum Zerteilen des Landes, sondern gegen dich. Und das wollen wir schon gleich gar nicht. Aber diese Verknüpfung, Herr, haben wir nicht gemacht. Wir haben so vieles noch nicht begriffen und sind doch so überheblich, so oft zu sagen, wir wissen es schon. Reinige uns, Jesus. Heile uns, Jesus, damit wir in die Heiligung hineinkommen können. Schenk uns neue Liebe für dein Volk, auch wenn es unsere Nachbarn hier vor Ort sind. Zeig uns neue Wege, wie wir ihnen freundlich und sanftmütig und tröstend Gutes tun können, ohne etwas zu erwarten. Jesus, weil du diese Agape-Liebe schenkst und uns geschenkt hast, ohne etwas schon zu erwarten. Du liebst jeden Einzelnen von uns, einfach weil wir sind, weil der Vater uns geschaffen hat, weil wir, jeder Einzelne von uns, ein ganz besonderer, ein spezieller Gedanke Gottes war und nicht nur ein Fehltritt unserer Eltern vielleicht, ungewollt und ungewünscht. So behandeln wir ganz oft dein Volk. Nicht alle und nicht zu jeder Zeit, aber immer wieder werden wir versucht, hier zu richten, Kritik zu üben, zu verurteilen und kennen die Fakten doch nicht. Herr, vergib uns auch das, denn es fällt auf uns zurück. Saat und Ernte, da, wo wir uns falsch verhalten, um es ganz vorsichtig auszudrücken, wird dieses Verhalten uns gegenübergebracht. Da, wo wir ablehnen, werden wir abgelehnt. Vater, wir tun gemeinsam, vielleicht auch als Zuhörerschaft, auch in Deutschland, die hier zugeschaltet sind, Buße für das, was unsere Vorvätern in allen christlichen Kirchen hier auch verzapft haben und tiefe, tiefe, kollektive Wunden im Volk, in den Juden, in ihren Genen, in ihrem Bewusstsein an Wunden hinterlassen haben von dem, was ihren Vorfahren auch geschehen ist, Herr. Wir tun tiefe Buße dafür, dass wir ihnen oft nicht nur zugemutet, sondern sie gezwungen haben, ihren Glauben zu verleugnen und alles abzulegen und sie damit ganz ausgegrenzt haben. Dazu haben wir kein Recht gehabt und wir haben es auch heute nicht, denn du züchtigst dein Volk, du regelst das, du leitest und lehrst sie, du wirst ihnen auch die Decke von den Augen wegnehmen und es kommt mehr und mehr, immer mehr messianische Juden erkennen oder Juden erkennen Jesus Christus als ihren Herrn in ihrem eigenen Volkeskultur. Jeshua HaMashiach ist der Name. Das ist der richtige Name auch. Lass uns nicht gegen Wörter wie Tora oder Jeshua eben innerlich eine Abwehrhaltung haben, nur weil wir sie noch nicht bestehen und es ist deine Sprache. denn wir lernen und leben dann das Verdrehte und lehnen dich ab. Und das wollen wir nicht. Jeshua, wir wollen zu diesem Weg, eine Braut zu werden und das nächste Mal darüber etwas zu hören, hingeführt werden. Hilf uns dabei. Du bist unser Bräutigam. Du sollst es sein. Dich wollen wir mehr und mehr kennenlernen. Und das können wir sogar gelegentlich auch durch deinen Augapfel. In allen Fehlern, die sie haben. Danke dir. Wir danken dir für Gnade. Wir danken dir für Reinigung. Wir danken dir für Befreiung. Dass das uns jetzt auch verlassen muss, unser Haus verlassen muss, uns selbst verlassen muss, was da die ganze Zeit noch rumgeschwirrt hat und uns verwirrt hat und uns nicht geholfen hat, das Echte, das Wahre, dich zu erkennen. Das muss jetzt gehen, im Namen Jesu Christi von Nazareth. Und danke, dass du es umsetzt, Vater. Und danke, dass du uns eine neue Liebe gibst, zu beten für Israel. Für Jerusalem, für dein Volk, du trägst es uns auf, dass wir das tun sollen, dass wir sie trösten sollen. Und wir müssen nicht warten bis zur nächsten Verfolgung. Wir können heute damit beginnen, in kleinen Schritten zu lernen. Und dafür danken wir dir. Du veränderst uns sehr und das glauben wir. Wir glauben, wie wir es gelesen haben, in Galater 3,2. Wir wollen glauben. Und Unglaube, der irgendwo, massiv oder weniger, uns davon noch abhalten will, muss gehen, damit wir frei werden. Denn das Wort sagt, wen Jesus Christus frei macht, der ist frei. Und auf diese Reise, frei zu werden, heil zu werden, und dann geheiligt zu werden, wollen wir uns ernsthaft mit ganzer Willensentscheidung auch begeben. Amen.
Amen. Vielen Dank, Anna Maria, und alles Gute bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, euch auch.
Das ist die Sendung Spiritualität gsi. Wenn Sie die Sendung verpasst haben, können Sie die auch nachhören auf radiomaria.ch oder auf CD bestellen unter der Nummer 043 501 22 33.